Mit Jesus unterwegs, trotz Sturm und Wellen, so habe ich die Predigt für heute überschrieben. Wer heute bei der Stadt oder bei der Gemeindeverwaltung neue Personaldokumente, egal ob einen Ausweis oder einen Reisepass beantragt, braucht dazu ein biometrisches Foto. Außerdem werden Fingerabdrücke genommen. Diese beiden Dokumente werden oder Merkmale werden in die Dokumente eingearbeitet und gelten als sogenannte unverwechselbare Kennzeichen. Mit Hilfe dieser Daten werden wir sehr schnell und leicht identifiziert. Und auf meine Rückfrage seinerzeit bei der Gemeindeverwaltung, wofür das erforderlich sei, wurde mir dann gesagt, da könnte man zum Beispiel auch Diebe oder Verbrecher, die irgendwo ihre Spuren hinterlassen haben, schneller und besser identifizieren. Gibt es solche unverwechselbaren Kennzeichen auch für Christen? Woran sind Christen unzweifelhaft zu erkennen? Was unterscheidet sie von anderen Menschen? Und in unserem Predigttext, den Text, den Steffi eben vorgelesen hat, habe ich zunächst eine Entdeckung gemacht, die mich dann ins Nachdenken brachte. Da heißt es am Anfang, und er stieg ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Jesus steigt ins Boot, er geht voran und seine engsten Vertrauten, also jene 12 Männer, die er berufen hatte, ihm nachzufolgen und zu seinen Jüngern gemacht hatte, die folgten ihm. Da steht zunächst einmal nichts von Mut oder Tapferkeit. Da steht nichts von übermäßigem Vertrauen oder besonderer Liebe. Da steht nichts von Glaubensmut oder Engelsgeduld oder einer unverbrüchlichen Hoffnung. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt sogar, dass es mit all dem gar nicht so weit her war. Aber eins wird gesagt, sie folgen Jesus nach. Und mir scheint, das ist das Besondere, das Unverwechselbare eines Christen. Er folgt Jesus nach. Ob er nun dem Herrn fröhlich, mutig, tapfer oder ängstlich, sorgenvoll, traurig folgt, das ist eine zweite Frage. Das steht hier zunächst mal nicht im Mittelpunkt. Seine Jünger folgen ihm. Sie sind in seiner Nähe. Sie gehen dorthin, wo er hingeht. Sie bleiben bei ihm, wo immer er auch hingeht und was auch immer auf sie zukommen mag. Und dann kommt etwas, das ist für uns, ja, das würden wir am liebsten wohl anders haben. In der Nachfolge Jesu ist man vor Stürmen nicht verschont. Wer Jesus nachfolgt, ist nicht aus allem herausgenommen, was Menschen sonst belastet, sondern die Nachfolge bewahrt Christen nicht vor den Stürmen des Lebens. Das sehen wir in diesem Text ganz deutlich. Die Jünger folgen Jesus, sie gehen mit ihm in das Schiff, sie sind ganz nah bei ihm und sie hätten auch gar nichts anderes in dieser Situation tun wollen. Doch kaum sind sie in dem Boot und hat das Boot abgelegt, wohlgemerkt mit Jesus an Bord, da bricht etwas über sie herein, was sie sich auch nicht gewünscht haben. Aber es war wohl einer jener typischen Fallwinde, die plötzlich auftauchen und das Überqueren jenes See Genezareth, auf dem sie sich befanden, so unberechenbar macht. Dieser See, eingerahmt von bis zu 500 Meter hohen Bergen, nach zwei Seiten hin offen, war und ist bekannt für diese plötzlichen Wetterumbrüche und unberechenbaren Stürme, die die See aufpeitschen und schon manch einem Schiff samt Besatzung zum Verhängnis geworden sind. Klammer auf, für einige der Jünger war das ja nichts Neues. Sie waren ja, bevor sie mit Jesus gingen und bevor sie ihm nachgefolgt sind, dort Fischer am See Genezareth. Sie kannten die Tücken dieses Sees und wussten darum, wie gefährlich das werden kann. Aber halten wir das nochmal zunächst für uns fest. Das Boot mit Jesus und seinen Jüngern ist dem Wind und den Wellen ausgesetzt. Und an diesem Tag scheint es besonders schlimm zu sein. Das Ungestüm des Meeres bricht los. Die Wellen bedecken das kleine Schiff und bringen es in arge Bedrängnis. Und für uns halten wir zunächst mal auch das im Auge. Die Nachfolge Jesu ist keine Garantie dafür, dass die Stürme des Lebens an uns vorbeiziehen und uns nicht treffen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder mal ins Bewusstsein rufen. Krieg und Flucht, Krankheit und Leid, Hunger und Not, Frust und Enttäuschung, Unfall und Tod, Einsamkeit und Sterben treffen Christen und Nichtchristen gleichermaßen. Die Stürme des Lebens kommen und bedrängen Gläubige und Ungläubige, Mutige und Ängstliche. Wir sollen als Christen ganz nüchtern mit den Widrigkeiten des Lebens rechnen und nicht erschrocken sein, wenn Nöte über uns hereinbrechen und die Wellen des Lebens hochschlagen und uns zudecken wollen. Nirgendwo ist uns in der Bibel gesagt, dass wir davor immer bewahrt bleiben. Und das andere gilt auch. Die Stürme bringen auch Christen in Angst und Verzweiflung. Machen wir uns das bewusst, die dort im Boot damals auf dem See Genezareth unterwegs sind, die hatten mit Jesus schon manches erlebt. Sie haben erlebt, dass er Kranke geheilt hat. Sie hatten erlebt, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Da waren Menschen in ärgster Not, denen er geholfen hat. Blinde wurden sehend, Lahme gingen, Tote hat er aufgeweckt. Das hatten sie alles erlebt. Und trotzdem erleben sie jetzt, dass dieser Sturm sie ratlos und in Angst versetzt. Ratlos macht und in Angst versetzt. Die Stürme kommen, die Angst macht sich breit, tiefe Angst um ihr Leben. Sie haben Angst, unterzugehen. Und das Kuriose daran ist, ihr Herr und Meister ist dabei und der schläft. Sie kämpfen um ihr Leben und Jesus scheint das alles gar nicht so zu interessieren. Liebe Schwester, liebe Freunde, hier lesen und erfahren wir etwas, was uns ganz und gar nicht schmeckt. Die Nachfolge Jesu, da stellen wir uns eigentlich doch vor, dass es gut wird, dass es ja, bergauf geht, dass wir im Glauben wachsen, dass wir beständig sind, dass wir Gott dienen und dass Freude sich ausbreitet. Aber hier wird uns gesagt, wir sind vor den Stürmen nicht bewahrt und die bringen uns auch in Angst und Bedrängnis. Wir sehen die kleine Schar aufgeregter Jünger zusammensitzen. Sie zittern vor Angst. Handfeste Männer, Fischer vom See Genezareth, die sich mit Booten und Stürmen, Wind und Wellen auskannten. Jesus schläft und sie wissen nicht mehr aus und ein. Und auch im eigenen Leben, in der Gemeinde, Menschen sind in Not. Die Stürme rütteln an uns, die Wogen gehen hoch. Man weiß, Gott ist da, aber es tut sich nichts. Gott schläft. Ich denke an die Familie, mit der wir uns eng verbunden fühlen. Zuerst stirbt der Mann an den schrecklichen Folgen seiner Krebserkrankung. Und als ob das noch nicht genug ist, dann wird auch bei seiner Frau eine Krankheit nach der anderen diagnostiziert. Ein Krankenhausaufenthalt folgt dem anderen. Und wir fragen uns, Herr, warum? Reicht denn der Verlust des Mannes nicht aus? Warum müssen auch Menschen, die ihre Zeit und Kraft in den Dienst Gottes, in den Dienst der Gemeinde gestellt haben, so viel leiden? Und manch einer hat sich gefragt, Herr, warum diese schreckliche Pandemie, die wie ein Sturm über die Welt gefegt ist und auch in vielen Gemeinden große Schäden und Wunden geschlagen hat? Ich habe noch die Worte im Ohr jenes Pastors, mit dem ich im Rahmen bei einer Abholung der Auslandshilfe sprach, und er sagte, was haben wir nicht alles versucht als Älteste und Gemeindeleitung? Den einen waren wir zu mutig, den anderen zu ängstlich. Etliche haben entdeckt, dass sie am Sonntag auch den Gottesdienst im Schlafanzug vom Bett aus über Fernsehen erleben können und finden das gut und wollen das auch nicht mehr ändern. Andere sind ausgetreten, weil wir kein Angebot für Kinder gemacht haben. Einige sind ganz einfach auf der Strecke geblieben und sind jetzt nicht mehr ansprechbar. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr nach dieser langen Zeit der Distanz, wo wir als Gemeinde letztendlich stehen. Und ich hatte den Eindruck, was er mir schilderte, das ist kein Einzelfall. Und dann noch dieser schreckliche Krieg von Russland angezettelt, der die Welt in Atem hält, unvorstellbares Leid und Zerstörung mit sich bringt. Die Auswirkungen bekommen wir alle zu spüren und die betreffen uns als Gemeinde Jesu gleichermaßen wie alle anderen auch. Und ich denke, nicht unerwähnt kann an dieser Stelle auch bleiben all das Leid, das durch Zerbruch von Familien und Ehen in diese Welt kommt und unter dem oft die Kinder ganz erheblich leiden. Und wir fühlen uns auch so ähnlich, wie wir das von den Jüngern im Sturm lesen. Sie traten zu ihm und weckten ihn und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. In Stürmen werden Nachfolger leicht zu Kleingläubigen. Eine weitere Beobachtung in diesem Text. Im Anblick des Sturms und der hohen Wellen ist die Überlegenheit Jesu schnell vergessen. Was er vorher getan hat, ist wie weggeblasen. Die Bedrohung scheint viel größer als der Herr. Man sieht nur noch Sturm, Gewalt, Chaos, Untergang. Indem der Blick abgewandt wird von Jesus, ist der Weg frei für Erschrecken, Angst, Unruhe und Verzweiflung. Schwere Krankheiten, Tod, und kein Ende des Leids, eine Pandemie, die uns ratlos macht und viele Fragen stellt, was wir bisher gelebt haben, ein sinnloser Krieg, der das Gefüge der ganzen Welt durcheinander bringt. Herr, was soll das? Was haben wir getan, dass du all das über uns hereinbrechen lässt? Viele Fragen, wenig Antworten. Wenn das so weitergeht, wo führt das hin? Fragen, die einem den Schlaf rauben und nicht zur Ruhe kommen lassen. Und ist das nicht immer wieder die gleiche Reaktion, die wir feststellen können? Statt auf Jesus zu sehen, statt sich ihm anzuvertrauen, der Blick auf die Wellen, Der Blick auf den Wind, auf den Sturm und der verzweifelte Versuch, aus eigener Kraft dagegen anzukämpfen. Erst dann, wenn im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr geht, dann folgt hoffentlich noch die Besinnung darauf, dass Jesus nicht weit weg ist und der Schrei aus purer Verzweiflung: Herr, hilf, wir verderben. Wir sehen hier, es ist zwar ein Ruf der Verzweiflung, aber besser Jesus aus Verzweiflung anrufen, als aus Stolz schweigend zugrunde gehen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir das hören und uns das irgendwo auch bewusst machen. Jesus lässt sich wecken und er hört den Verzweiflungsschrei seiner Jünger. Er nennt seine Jünger zunächst Kleingläubige, aber sie sind Gläubige. Ihr Glaube bestand noch darin, dass sie sich in ihrer Not und Verzweiflung an Jesus wenden. Sie hören auf, selbst gegen die Mächte, die sie bedrohen, gegen das Meer anzukämpfen. Und sie stürzen sich auf ihren Herrn. Sie machen nicht resigniert die Augen zu und sagen: Jetzt versacken wir in der Nacht und in dem tosenden Meer und alles war sinnlos und Betrug. Nein, sie rufen: Herr, hilf uns. Und ich denke, das ist der Unterschied zwischen einem Glaubenden und einem Nichtglaubenden. Angst haben sie beide, Not durchleiden sie beide, Stürme des Lebens kommen über beide. Aber Nachfolger Jesu haben einen Herrn, an den sie sich in ihrer Angst, in ihrer Not wenden können. Herr, hilf, wir kommen um. Was tut das so gut, wenn wir uns mit all unseren Fragen und Sorgen, mit unserer Angst und unserem Schrecken an unseren Herrn wenden können? Und wie wichtig sind Brüder und Schwestern, die uns ermutigen, alle unsere unbeantworteten Fragen, unseren ganzen Frust, unsere Enttäuschungen im Gebet vor Gott auszusprechen. Was da rauskommt, das ist nicht unbedingt immer druckreif, muss es auch nicht sein. Aber es muss raus und Jesus erträgt das. Er weiß, damit umzugehen. Es ist richtig und tröstlich zu wissen, da ist einer, der hört nicht weg, sondern der hört zu. Der nimmt uns ernst. Bei dem sind wir gut aufgehoben, bei dem sind wir geborgen. Und das Dritte, was ich in diesem Text entdeckt habe, ist dann die Feststellung: Dem Kleingläubigen steht Jesu große Kraft entgegen. Jesus greift ein, wendet die Not, bedroht Wind und Meer. Alle Mächte und Gewalten haben nur so viel Gewalt, wie Jesus ihnen zugesteht. So steht er den Jüngern bei, und doch möchte er die kleingläubigen Menschen noch weiterführen. Kleinglauben ist in unserem Text, dass den Jüngern die Gegenwart Jesu nichts bedeutete, nicht geholfen und keine Ruhe gegeben hat in den Stürmen. Kleinglaube ist, wenn die Bedrohung des Lebens so übermächtig und der nicht eingreifende Herr so ohnmächtig erscheinen. Aber Jesus schickt die Jünger mit ihrem Kleinglauben nicht weg. Er sagt nicht: Das hat alles keinen Zweck mit euch, ich suche mir andere, ihr seid zu unbeständig, ihr seid zu wankelmütig. Nein, er nimmt seine Jünger oder auch uns barmherzig an, mit all ihren ganzen Kümmerlichkeiten und Jämmerlichkeiten, mit all ihrer Schwachheit. Er nimmt sie an und hilft ihnen, und zwar hier in diesem Text sogar im nächsten Augenblick. Sichtbar, wirksam, so greift er ein, indem er dem Sturm befiehlt und der Sturm sich legt. Er verschafft ihnen Ruhe. Er gibt ihnen die Möglichkeit, dass ihre Angst abebbt. Aber er zeigt ihnen auch, was das Ziel des Glaubens eigentlich ist. Das Ziel des Glaubens ist, dass sie in aller Not, in allen Stürmen, in allen Bedrängnissen und in aller Angst geborgen sind. Die Jünger haben einen kleinen Glauben. Ihr Glaube ist, dass sie sich mit ihrer Not an Jesus wenden und Jesus tut auf diesen Glauben hin ein kleines Wunder. Er legt den Sturm, er hilft den Jüngern. Auf einen großen Glauben, der inmitten der Stürme getrost und gelassen sein könnte, würde Gott vielleicht auch ein großes Wunder tun. Und das wäre, wenn die Stürme bleiben, vielleicht sogar noch zunehmen, stärker werden, sodass das Schiff in Gefahr gerät und die Menschen geschüttelt, bedrängt werden und vor Angst zu vergehen drohen, dass sie trotzdem durchhalten, ans Ufer und ans Ziel kommen und das Ziel des Lebens, das ewige Leben erreichen. Das größere Wunder ist, wenn Christen Kurs halten in stürmischer See, auf Jesus schauen, ihm bedingungslos vertrauen und ans Ziel kommen. Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Das ist das große Wunder Gottes in dieser Welt, dass Christen als Schafe mitten unter Wölfen überleben können. Und das kleine Wunder wäre, wenn Gott die Wölfe wegnimmt. Das große Wunder ist, wenn Gott die Schafe inmitten der Wölfe durchbringt und überleben lässt. Das kleine Wunder ist, wenn Gott den Sturm legt. Das große Wunder ist, wenn seine Leute in diesen Stürmen geborgen sind und ihm und mit ihm und ans Ziel kommen. Christ sein und bleiben in dieser Welt, das ist das eigentlich Große, was Gott tun will an dir und mir. Wenn wir durch alle Stürme, die über uns hinweggefegt sind und uns in Angst und Schrecken versetzt haben, als Glaubende hindurchgekommen sind, keinen Schiffbruch erlitten haben und das Vertrauen zu Jesus über Bord geworfen haben, dann ist das ein Wunder, das Gott getan hat. Angst haben wir alle. Wohl dem, der in aller Angst festhält an dem Herrn, der größer ist als alle Bedrohungen. Jesus zeigt uns heute Morgen ganz barmherzig dieses Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Jeder Einzelne und wir als ganze Gemeinde sind auf diesem Weg. Das Ziel unseres Weges und Glaubens ist, dass wir durch viele Lebensstürme hindurch Kurs halten und mit Jesus durchkommen, in unserem Lebensschiff das andere Ufer erreichen. Nachfolge, bei Jesus sein und bleiben, ist das Kennzeichen der Christen. Nachfolge bewahrt uns nicht vor Stürmen, den Stürmen des Lebens. Und diese Stürme bringen auch Christen in Not und Bedrängnis. Aber mit Not und Angst, mit allem, was uns aus der Bahn werfen will und zu werfen droht, dürfen wir uns an Jesus wenden. Er nimmt uns an und führt uns weiter. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn scheitern wir. Mit ihm, durch seine Kraft und Macht, erreichen wir das Ziel. Aus unserem kleinen Glauben möchte er einen großen Glauben machen, der in allen Stürmen ruhig, getrost und geborgen sein lässt. Was hält dich ab, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen? Lass Jesus Herr und Steuermann in deinem Leben sein. Er bringt dich ans Ziel. Das hat er zugesagt. Amen. Wir wollen beten und soweit das möglich ist, dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Herr bist, der über allem steht, der Macht hat, wo wir längst mit unserem Latein am Ende sind, noch Mittel und Wege findet. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns durch mancherlei Stürme hindurchgebracht hast und festgehalten hast. Danke, dass du uns Glauben geschenkt, Herr, und dass wir im Glauben an dir festgehalten haben. Du weißt aber auch, wo wir verzweifelt waren, Herr, wo wir nicht auf dich gesehen, auf die Umstände geblickt haben und dann die Verzweiflung immer größer wurde. Gib uns neu die Kraft, bei dir zu sein und bei dir zu bleiben und auch in schwierigen Zeiten an dir festzuhalten, uns an dich zu klammern. Danke, dass du ein starker Hort bist, dass du zuverlässig bist, dass auf dein Wort Verlass ist. Schenk uns immer wieder neu großen Glauben. Amen.